Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir natürlich und natürlich auch mit Mighty Matze, Matthias Botthoff.
Hallo liebe Zuhörer, hallo Carsten, ich hoffe euch da draußen geht's allen gut, gesundheitlich als auch wirtschaftlich. Die Corona-Krise sitzt uns allen noch im Nacken, ich hoffe der Scheiß ist bald vorbei, aber es gibt ja auch freudige Nachrichten, nach und nach wird alles ein bisschen gelockert und ganz wichtig für uns und für unseren Podcast, in nicht allzu weiter Ferne soll es eine UFC-Veranstaltung geben.
Ja, genau. Eine UFC-Veranstaltung tatsächlich auf einem Grundstück, welches scheinbar einem Indianerstamm gehört. UFC 249 steht vor der Tür. Wir haben nun die Gewissheit, Tony Ferguson trifft nicht auf Khabib Nurmagomedov, sondern auf Justin Gaethje. Ich bin mir eigentlich fast schon sicher, dass die allermeisten von euch das schon mitbekommen haben. Ich denke auch, dass wir die Prognose nächste Woche erst machen werden. Wir haben jetzt ja bald Ostern und nach den Osterfeiertagen wird die Prognose kommen, nochmal vor dem Event. Aber wir können ja schon mal unsere Meinung geben. Justin Gaethje, würdiger Ersatzgegner? Ja, nein, vielleicht?
Also auf alle Fälle ein super Gegner, ein super Athlet, ein super Sportler, einer, wo es unheimlich viel Spaß macht, ihm bei seinen Kämpfen zuzuschauen, weil er gibt immer Vollgas. Ich habe noch keinen schlechten Kampf von ihm gesehen. Das Einzige, was mich ein bisschen stört an der ganzen Sache, für mich ist so ein klein bisschen der Verlierer Tony Ferguson.
Absolut. Und wir hatten genau diese Diskussion damals schon beim Ferguson vs. Cerrone Fight. Denn damals hieß es schon, hey, Ferguson braucht den Cerrone-Fight doch gar nicht. Wieso geht er überhaupt dieses Risiko ein, zu verlieren? Den Kampf braucht er nicht und er kann dabei nur verlieren. Im Endeffekt, er hat ja nichts mehr zu gewinnen. Jetzt auch nicht beim Fight gegen Justin Gaethje. Ich bin klar, schön und gut. Tony Ferguson wird vielleicht Interims-Champion. Aber Punkt 1, das war er schon mal. Punkt 2, er hat ja dann nie den richtigen Titelkampf bekommen. Also, er hat ihn theoretisch bekommen gegen Khabib Nurmagomedov, UFC 223, aber Tony ist ausgefallen und dann war der Titel eben vakant, weil Conor McGregor ihn zurückgegeben hat oder er ihm abgenommen worden ist, besser gesagt. Und somit ist Tony Ferguson quasi noch der Interims-Champion. Ich habe auch einen witzigen Kommentar gelesen, da meinte jemand, Tony Ferguson verteidigt dabei einfach nur seinen Interimsgürtel. prinzipiell stimmt das schon, also ja, tolle Chance für Justin Gaethje. Ferguson hat in dem Fall aber nichts zu gewinnen.
Definitiv nicht, wobei ich denke, und das muss man ihm natürlich hoch anrechnen, er ist durch und durch Kämpfer, er hat noch nie irgendeinen Gegner gescheut, zumindest habe ich das nie mitbekommen, er war auch immer bereit, gegen jeden zu kämpfen. Auch diese Herausforderung nimmt er an. Ich vermute mal, dass es auch ein finanzieller Grund sein könnte. Denn die Big Money Fights wie Khabib oder Conor hat Tony Ferguson noch nicht gehabt. Und das Leben als Kampfsportler ist halt auch nicht so billig. Er muss sein Team bezahlen, er hat auch seine Kosten. Und wenn man sich so ein bisschen auskennt, die bekommen zwar ihre Prämien, aber wie viel Tax, also Steuern, müssen sie davon bezahlen? Wie viel müssen sie an ihr Team, an ihr Management abtreten? Was kostet eine Krankenversicherung für einen Kämpfer? Und wenn er schlau ist, hat ein Kämpfer eine Krankenversicherung. Tony Ferguson war in der Vergangenheit schwer verletzt, auch eine Zeit lang krank. Er hatte seine Knieverletzung, Kreuzbandriss. Das heißt, auch da hat er medizinische Kosten gehabt, Arztrechnungen. Danach hatte er psychische Probleme, war also auch in Anführungsstrichen schwer krank, wo man schon gedacht hat, oh, der kommt nie wieder. Und all das hat vielleicht auch das Portemonnaie ein bisschen leer gemacht. Das heißt, er ist vielleicht auch finanziell gezwungen, diesen Kampf anzunehmen, während natürlich ein Khabib oder ein Conor, die können halt auch schon mal sagen, okay, ich muss jetzt nicht kämpfen, das reißt mich jetzt nicht gleich in Ruin.
Absolut, zumal er ja sein Trainingscamp fast schon komplett hinter sich hat. Das heißt, Tony hat ein volles Trainingscamp gehabt, weil er immer davon ausging, der Kampf findet statt gegen Khabib. Und wenn jetzt Khabib ausfällt und man Tony sagt, hey Tony, und ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das überhaupt so war, aber ich kann es mir gut vorstellen. Das heißt, Tony, du kannst gegen Gaethje kämpfen, du bekommst deine Gage oder eben nicht. du kämpfst nicht, dann bekommst du halt auch keine Gage. Und wenn du dann natürlich einen Berg voller Rechnungen hast, zwecks Trainingscamp, Nutritioner und so weiter, dann brauchst du natürlich diese Rechnung auch zu bezahlen. Und dementsprechend kann es gut sein, dass er auch einen wirtschaftlichen Grund hat, weil, ganz ehrlich, Tony Ferguson könnte die Situation aussitzen, einfach warten, bis Khabib wieder fit ist. Und Tony wäre definitiv der Erste, der dann auch gegen Khabib kämpfen wird. Das wäre für alle eine Win-Win-Situation. Ja, man wartet, bis Khabib im Sommer wieder kämpft. Dann macht man im Sommer Khabib vs. Tony. Im Sommer macht man dann auch Gaethje vs. McGregor. Und alle sind glücklich. So hat man aber ein Tony vs. Gaethje und ein McGregor, dessen Fight sich noch lange verzögern wird. Jetzt, wo die gesamte Situation einfach so beschissen ist auf gut Deutsch.
Super, du hast es super wiedergegeben, Carsten. Also Respekt, man hätte es nicht besser zusammenfassen können. Das ist eigentlich ganz umschreibend, die Situation, die wir da gerade haben. Und nochmal, großen Respekt an Tony Ferguson. Er geht ein großes Risiko ein. Gewinnen kann eigentlich nur Gaethje, in welcher Form auch immer. Selbst wenn er einfach nur einen super Fight macht und vielleicht knapp verliert, steht ihm immer noch der Kampf gegen Conor offen, den er machen könnte. Und Tony geht halt nun wirklich hier das Risiko ein, dass es vielleicht tatsächlich nie zu diesem verhexten Kampf, der jetzt zum 5. Mal abgesagt wurde, dass es wahrscheinlich nie zu diesem Kampf kommen wird. Weil sollte er verlieren, wird natürlich Gaethje sagen, Leute, ich bin derjenige, der den Titelkampf jetzt verdient hat. Ich will ihn haben. Und dann ist die Frage, ob Khabib wirklich gegen Tony kämpft oder nicht doch sagt, okay, ich nehme halt Gaethje.
Ja, ich denke, es ist klar, dass wenn Gaethje den Nummer 1 Titelcontender besiegt, dann ist er besser als der Nummer 1 Titelcontender. Ergo ist Gaethje der neue Titelcontender. Zumal, ganz klar, es geht aber um den Interimsgürtel. Das heißt, wenn Gaethje gewinnt, ist der Interims-Champion. Und der Interims-Champion, es sei denn, der Interims-Champion heißt Colby Covington, kämpft dann natürlich auch gegen den richtigen Champion. Ne?
Zumindest hat das Dana White ja auch im Interview schon so gesagt.
Eben. Also ich denke auch, dass man davon ausgeht, dass Tony gewinnt. Ich meine, ehrlich, Tony hat sehr, sehr gute Chancen. Aber das dürfen wir nicht vergessen, Justin Gaethje kann einfach mal jeden ausnocken. Justin Gaethje wackelt selbst sehr oft und ich hatte das damals schon nach dem Gaethje vs. Barbosa-Fall gesagt. Gaethje, ja, hat einfach eine besorgniserregende Ausstrahlung. Ich weiß nicht, ja, aber wenn ich...
Es geht halt unheimlich hohes Risiko, oder?
Ja, also wenn ich mir Gaethje angucke, ich weiß auch nicht, aber wenn er da zum Octagon läuft, dann denke ich einfach, okay, da ist in der Birne irgendwas, ich weiß nicht. Also Gaethje hat einfach so eine Ausstrahlung, die total schwer zu formulieren ist, aber wenn man sich einfach mal Gaethje vs. Barbosa anschaut, wie da Gaethje zum Octagon läuft, dann weiß man vielleicht, was ich meine. Auf der anderen Seite habe ich einen Ferguson vs. Anthony Pettis gesehen und Anthony Pettis hat Ferguson gerockt. Das war diese berühmte Szene, wie Ferguson dann einen Purzelbaum nach vorne macht. Dementsprechend, ja, ist es schwierig. Gaethje hat auch ein unfassbar starkes Wrestling, aber gut, Prognose machen wir lieber nächste Woche. Ich war jetzt schon sehr vertieft darin, diesen Kampf.
Man neigt sofort da, ja, genau, sich Gedanken darüber zu machen. Für mich gibt es aber noch einen ganz großen Gewinner bei der Sache und da kannst du mir vielleicht nochmal auf die Sprünge helfen, beziehungsweise deine Meinung dazu sagen oder mich auch korrigieren. Ich gehe doch richtig davon aus, dass Gaethje und Khabib den gleichen Manager haben.
Ja, genau.
Für den ist es Jackpot. Und wenn ich jetzt Verschwörungstheoretiker wäre, dann würde ich immer so ein klein bisschen denken, zumindest habe ich mir da Gedanken drüber gemacht, der hat sich hintenrum schon die ganze Zeit die Tür aufgehalten, dass er seinen zweitbesten Mann Gaethje da mit ins Game reinbringt.
Jein. Auf der anderen Seite natürlich, es ist immer noch einer seiner Kämpfer und dementsprechend will man als Manager natürlich auch, dass die Kämpfer möglichst erfolgreich sind und möglichst viel Geld einspielen. Auf der anderen Seite ist Gaethje nun mal neben McGregor einer der Top-Titel-Contender. Und weil McGregor zurzeit nun mal in Irland ist und nicht in den USA, kann ein McGregor leider auch nicht so kurzfristig einspringen. Ich denke, wenn man wirklich gewollt hätte, dann wäre es doch gegangen. Ich denke, ja, ne, also klar, McGregor vs. Ferguson wäre auch viel zu groß, um das jetzt irgendwie in richtig irgendeinem Casino-Gelände mit einer Woche Promo-Zeit zu veranstalten. Das wird niemals gehen, aber Gaethje ist wahrscheinlich so die beste Alternative, wenn Khabib jetzt ausfällt eben.
Also für mich, wie gesagt, ist der Manager da der absolute Sieger in dem Game, weil er hat jetzt wieder seinen Mann nach vorne gebracht, hat ihm einen super Kampf besorgt. Natürlich werden sich die Medien darauf stürzen, die Fans werden sich darauf stürzen, der Kampf wird definitiv im Fokus sein. Und nehmen wir mal an, aus irgendwelchen Gründen hat ja Khabib nicht kämpfen wollen. Welche Gründe das jetzt auch immer sein mögen, das weiß nur er, aber das hat sich halt schon so ein bisschen abgezeichnet und ich denke, der hat da frühzeitig drauf reagiert und hat zu seinem Mann gesagt, Gaethje, pass mal auf, bring dich in Position, da geht vielleicht was. Und rein aus Manager-Sicht natürlich taktisch super gemacht und der Typ ist gerissen. Ich traue dem das auf jeden Fall zu, dass da eine ganze Menge Planung auch dahinter steckt.
Ja. Ich denke jetzt nicht, dass es Wochen im Vorfeld geplant war. Ich denke, Gaethje hat sich immer fit gehalten. Gaethje hat schon im Januar gesagt, wenn Khabib ausfällt oder wenn Ferguson ausfällt, wird er einspringen. Das hat Gaethje mitunter als einer der Ersten gesagt. Noch bevor das Conor McGregor gesagt hat. Und ja, Gaethje hat tatsächlich auch sein Wort gehalten. Ich meine sogar, ich bin mir nicht sicher, dass auch schon mal gesagt worden ist von Dana White, dass Gaethje der Ersatzmann sein wird. Ich bin mir da jetzt aber nicht zu 100% sicher, aber etwas in die Richtung wurde auf jeden Fall gesagt. Denn klar, wenn wir mal in die UFC-Rankings schauen, wir haben ganz oben den Champion natürlich, Khabib Nurmagomedov. Wir haben auf der Nummer 1 Tony Ferguson. Und da muss ich gleich schon mal schauen, wen haben wir denn auf der Nummer 2? Hier haben wir das Lightweight. Auf der Nummer 2 tatsächlich Dustin Poirier. Auf der 3 Conor McGregor und auf der 4 Justin Gaethje. Und da Dustin Poirier einen Kampf schon gebucht hatte, wenn ich mich nicht ganz täusche, gegen Dan Hooker, dann ja, ergibt einfach Gaethje Sinn. Ne? Also man hätte jetzt auch keinen Cerrone einspringen lassen sollen, finde ich.
Nein.
Klar,
nein.
Ein Cerrone hätte den Kampf wahrscheinlich angenommen. Aber es wäre Quatsch. Dann nimmt man doch lieber einen Justin Gaethje, der ja US-Amerikaner ist. Da gibt es nicht so viele Probleme wie bei einem Conor McGregor, der erst noch eingeflogen werden muss. Zumal, wie gesagt, das ist Wunschdenken, dass McGregor da eingesprungen wäre. Ja. Es ist übrigens... Ja.
Aber man sieht halt wieder, Dana White hätte es möglich gemacht. Der Kampf gegen Khabib hätte stattfinden können. Khabib war diesmal derjenige, der nicht kämpfen wollte oder konnte oder wie auch immer. Was würdest du jetzt rein, wir können ja nur von unserem Gefühl ausgehen. Wir haben ja nicht dieses Hintergrundwissen, dass wir ein persönliches Gespräch mit Khabib führen können. Aber vom Gefühl her, was denkst du, hat den ausschlaggebenden Fakt gegeben, dass er nicht kämpft?
Naja, ich kann Khabib schon ein wenig verstehen. Ich meine, er war in den USA. Von den USA ist er, meine ich, nach Russland, weil er in den USA nicht mehr trainieren durfte, zwecks Ausgangsbeschränkung. Von Russland dann nach Saudi-Arabien. Von dort aus dann wieder nach Russland. Und ganz ehrlich, ein Khabib macht einfach sehr, sehr knapp nur sein Gewicht und sehr, sehr schwer. Und ich Da unter solchen Umständen ist ein Weightcut nahezu unmöglich. Zumindest ein so, so harter Weightcut für einen Khabib Nurmagomedov, der sich wirklich sehr, sehr stark runtertrocknet, um ins Lightweight zu kommen. Und ich kann Khabib das schon verstehen. Zumal, also, das dürfen wir nicht vergessen, es ist einfach sehr, sehr schwer, überhaupt jetzt nach Amerika zu kommen. Vor allem, wenn man eben kein US-Amerikaner ist. Und ich persönlich, ja, wie gesagt, ich kann Khabib verstehen, plus die UFC kannte doch bis vor wenigen Tagen gar nicht die Location. Die UFC wusste ja gar nicht, was sie machen soll. Und diese Location jetzt ist auch gar nicht bestätigt. Die New York Times hat berichtet, ja, die UFC-Veranstaltung findet hier in Kalifornien statt, beim Indianerreservat. das weiß man aber noch gar nicht so lange. Es ist ja nicht so, als ob Dana White da wochenlang zuvor schon geplant hat. Das Gute ist einfach, die UFC ist ein Multimilliardenunternehmen, die haben genug Kohle, die können sowas machen, ja, die können sowas auf die Beine stellen, aber man darf da auch die Kämpfer nicht vergessen. Und Tony hat es halt gemütlicher, der ja in den USA lebt und trainiert.
Ist auf alle Fälle ein Punkt, den man wirklich berücksichtigen muss. Khabib hat die Reisen auf sich genommen, wobei der natürlich jetzt auch nicht Schweineklasse fliegt, so wie ich das immer machen muss, sondern der wird da schon gewissen Komfort genießen. Aber er hat natürlich Trainingstage verloren, allein durch die Zeit. Und wie du schon sagst, eine hundertprozentige Vorbereitung ist es natürlich nicht, wenn ich mein Trainingslager von A nach B verlege. Und das sind mit Sicherheit auch ausschlaggebende Faktoren gewesen, wo er vielleicht gesagt hat, ey, das Training war jetzt die letzten Tage nicht perfekt und für so einen Kampf muss er perfekt vorbereitet sein. Dann vielleicht irgendwelche familiären Gründe, die wir jetzt auch nicht zu 100% nachvollziehen können. Ich glaube, auch das hätte er kurz zwischenzeitlich erwähnt, dass es halt schon wichtig wäre, da auch nach der Familie zu schauen. Er ist ein sehr familiärer Mensch, das glaube ich ihm auch. Also ich denke, da sind einzelne Mosaikstückchen zusammengekommen, die ihm dann gesagt haben, es ist ein schlechter Zeitpunkt für diesen Kampf, das hebe ich mir lieber auf und sage das Ganze ab.
Genau. Es ist übrigens noch ein Kampf ausgefallen auf der Fight Card. Und zwar hat sich beim Co-Main-Event etwas geändert. Nämlich wird Thug Rose leider ausfallen. Aktuell wird eine Ersatzgegnerin für Jessica Andrade gesucht, aber Thug Rose ist raus. Wir werden keinen Rose vs. Andrade 2 sehen.
Kein Comeback?
Kein Comeback, leider.
Weißt du, warum sie ausgefallen ist?
Weiß man noch nicht genau.
Ich habe da auch jetzt noch nichts gehört. Das ist jetzt das Erste, was ich höre. Vielen Dank für die Information. Ich sehe, du bist wieder mal allen einen Schritt voraus. Ja, schade. Ich hätte den Kampf gerne gesehen. Habe mich so ein bisschen drauf gefreut. Und jetzt natürlich ärgerlich, da und so kurzfristig in dieser Corona-Phase eine Ersatzgegnerin zu bekommen, halte ich auch für sehr schwierig.
Ja, absolut.
Übrigens, ja? Dieses Indianergebiet-Ding, ich kann mich zurückerinnern, lange ist es her, aber da war die UFC auch flächendeckend in den USA verboten. Es gab da überall Rechtsstreit. Da ist man schon mal in diese Indianergebiete ausgewichen, weil da wohl auch ein anderes Gesetz umsetzbar war. Und ich meine, da hätte das schon mal stattgefunden auf solchen Gebieten, weil es überall verboten war in den USA. Ja, ich habe da was in Erinnerung.
Also dort soll es schon mal MMA-Events gegeben haben. Ob die UFC dort mal was veranstaltet hat, weiß ich nicht. Aber dort hat es auf jeden Fall MMA-Events bereits gegeben. Und prinzipiell könnte, denke ich, dennoch die California State Athletic Commission da dazwischen funken. Die könnten, denke ich, schon sagen, hey, es ist ja, es ist schwierig, ich kenne mich da mit dem US-Recht nicht aus und wie das aussieht mit dem Indianer-Gesetzen, wie das ist, wie ihre Gebiete bestimmt sind, was das für rechtliche Einflüsse hat, aber ich denke, dass ganz klar ist, dass über allem immer noch das US-amerikanische Gesetz gilt. Und klar, könnte man vermutlich es dort auch verbieten und auch die California State Athletic Commission könnte vielleicht sagen, hey, ihr macht das da nicht. Aber die haben gesagt, sie mischen nicht ein. Die werden auch keine Referees und Co. stellen. Das heißt, die UFC macht alles selber.
Oh. Auch interessant. Weil normalerweise in der Vergangenheit ja immer Wert darauf gelegt wurde, dass genau das nicht passiert, ne? Dass man immer dafür Sorge tragen musste, dass die Kampfrichter ja praktisch von einer übergestellten Organisation kommen.
Ja, gut.
Aber da kenne ich jetzt auch die Details nicht. Das kennt wahrscheinlich nur die UFC selber, wie das da geregelt ist. Und da ja auch das gleiche Ding mit diesen Dopingtests, die sind ja auch nicht von der UFC selber, sondern gibt es ja auch eine übergeordnete Organisation, genauso wie es eine übergeordnete Organisation gibt, die ja auch die Regeln irgendwie festlegt. Die kommen ja teilweise auch nicht von der UFC, sondern die müssen das ja dann auch letztendlich nur umsetzen. Also es ist schon wirklich kompliziert, mit welchen Dingen sich da ein Dana White oder eine UFC rumschlagen muss.
Ja, absolut. Aber sie wollen die Events veranstalten und ich bin ehrlich, das wird natürlich auch wahnsinnig viele Zuschauer haben. Wenn wir jetzt alleine an zum Beispiel eben The Zone denken, wenn du da schaust, oh, was läuft denn gerade live? Und das Einzige, was zurzeit live läuft, wird vermutlich dann auch die UFC sein. Oder das neueste Live-Sport-Event. Dann wird da eben UFC gezeigt. Weltweit. Live-Sport. Nur UFC. Also die UFC. Nur MMA. Kann bestimmt sein, dass irgendwo Darts gezeigt wird und Golf oder so.
Weiß ich nicht. Ich hab da nichts gesehen. Ganz ehrlich, ich habe mal nachgeschaut, weil mich das auch interessiert hat. Kann auch sein, dass wir da als Fehler unterlaufen sind. Ich habe da jetzt nicht eine Stunde lang gesucht, sondern nur spontan mal auf The Zone gegangen. Wollte mal schauen, was gibt es noch an Live-Events. Aber ich habe da nichts gefunden. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass wenn das dem Dana White gelingt, dann schreibt er da schon so ein bisschen Geschichte. Dann kannst du irgendwann in der Quizshow dann wahrscheinlich die Frage sehen, welcher Sportevent hat als einziger während der Corona-Krise stattgefunden? Wimbledon, UFC, Golfturnier oder Dart oder sowas. Also das ist schon was Besonderes und die weltweite Aufmerksamkeit, die die UFC damit bekommt, ist schon, glaube ich, brutal.
Eben. Dana White meinte auch in einem Interview etwas in der Art, keiner will der Erste sein, keiner hat die Eier, außer Vince McMahon und er. Vince McMahon ist der WWE-Boss. Die WWE veranstaltet ja auch weiterhin ihre Events. Natürlich.
Ach stimmt,
nicht,
genau.
Nicht das, vor das Zuschauern natürlich.
Stimmt, die Wrestling-Typen da, die machen glaube ich auch was. Ja, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher, was da jetzt live ist und was Aufzeichnungen sind, weil da bin ich kein Experte, da blicke ich nicht durch. Da
ja.
Bist du glaube ich mehr im Thema drin.
Wurde jetzt übrigens auch von The Zone sich gesichert, das heißt... Wer mal sich Wrestling ja geben möchte oder wer mal Wrestling sich anschauen möchte, also Pro-Wrestling, das heißt Sports Entertainment im Endeffekt, Unterhaltung, kann ja mal bei The Zone reinschauen. Habe ich gesehen, finde ich eigentlich ganz cool, ehrlich gesagt.
Ja, war ja sonst immer über Pro7 Max zu sehen.
Oder Sky.
Ja, unser Bekannter, der Sebastian Hackel, ist ja da voll im Thema drin und einer der Hauptmoderatoren, die das immer begleiten. Aber ich habe mich da nicht so oft reingeschaltet. Ich bin da nicht so im Thema drin. Du guckst es, glaube ich, ab und zu, ne?
Ja, die großen Events, da treffe ich mich immer mit ein paar Freunden und schaue mir es an. Weil es einfach früher ist man damit quasi aufgewachsen, ne? Auf dem Schulhof über den Undertaker geredet und sowas.
Ja. Eine Frage, die ich mir natürlich immer noch stelle, oder zwei Fragen, die wir noch bearbeiten sollten. Die Fightcard insgesamt, wie würdest du die beurteilen? Also the greatest Fightcard of all times würde ich sie jetzt nicht nennen.
Grundsolide und auf jeden Fall besser als gar nichts. Und ich will es auch nicht zu schlecht reden. Wir haben richtig geile Kämpfe drauf. Jeremy Stephens gegen Calvin Kattar, boah. Das wird richtig geil. Francis Ngannou, wie er innerhalb von 30 Sekunden Rosenstruik ausnocken wird, wird auch richtig geil. Also sind definitiv einige Burner auf der Fightcard, denke ich. Ich freue mich drauf. Jeder Kampf wird jetzt nicht interessant sein. Greg Hardy sehe ich zum Beispiel gar nicht gerne. Aber prinzipiell geile Kämpfer eigentlich.
Also ich bin auch heiß wie Frittenfett drauf. Man merkt halt doch, dass einem einfach die Live-Sportveranstaltungen fehlen. Kein Fußball, kein Formel 1, kein UFC. Uns natürlich extrem betreffen, die UFC. Und ich denke mal, die Einschaltquoten werden brutal sein. Wobei ich mir immer noch nicht zu 100% sicher bin, ob der Event wirklich stattfindet.
Doch, doch. Da bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher.
Ich bin auch positiv und denke, er findet statt, aber 100% würde ich trotzdem noch nicht geben, weil USA halt im Moment wirklich Ausnahmezustand hat. Wobei man da, glaube ich, auch sagen muss, es ist sehr regional in den USA. Also du hast Regionen, wo halt der Coronavirus wirklich alles im Griff hat. Klassisches Beispiel wäre New York. Und dann hast du wieder andere ländliche Gegenden, die kriegen, glaube ich, gar nicht so viel davon mit.
Ja, ich hab mich mit der Lage in den USA da auch gar nicht befasst. Ja, kann ich nichts so sagen. Aber klar, ich bin zuversichtlich, dass das Event stattfinden wird. Und ich denke auch, dass Dana White da recht behält und er wöchentlich für die nächsten 2 Monate ein Event veranstalten lässt. Ich denke schon. Ich denke, er labert da keinen Mist. Ich denke, das ist der Plan der UFC, weil ganz ehrlich, wenn sie die einzigen sein werden, die da Live-Sport regelmäßig zeigen, dann boomt die UFC.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ist auch genau das, was ich abschließend auch noch ins Gespräch gebracht hätte. Werden wir jetzt wöchentlich UFC-Veranstaltungen sehen? Wird Dana White das jetzt so vorantreiben, dass er da wirklich jede Woche ein Event bringen kann? Wäre natürlich großartig für alle Fans des Sports. Ich denke nur immer, wo kriegt er die ganzen Kämpfer her? Weil die natürlich auch eingeschränkt sind von ihren Möglichkeiten vom Training her. Da muss man halt mal abwarten, wie er das arrangieren will, dass
Ja.
die halt da auch wirklich zur Verfügung stehen.
Ich denke, klar, die UFC rechnet sich sowas immer im Vorfeld aus. Aber ich denke, die UFC wird da in der Praxis schauen, wie läuft das, wie hoch sind die Kosten, lohnt sich das? Und daraufhin, basierend auf diesen Daten, dann entscheiden, ob sie das weiter durchziehen oder eben nicht.
Ja, genau. Ich denke, man wird auch jetzt schauen, wie die Einschaltquoten sind. Würde mich dann auch am Ende mal interessieren, ob man das bekannt gibt, wie viel da jetzt verkauft wurde, wie viel sich da eingeschaltet haben, weil das wäre wirklich mal interessant zu wissen im Vergleich zu den vorangegangenen UFC-Veranstaltungen. Ich hoffe, man macht es dann nach der Veranstaltung. Und danach wird die UFC, glaube ich, entscheiden, ob man das jetzt öfter macht oder nicht.
Genau.
Weil letztendlich ist es ja ein Wirtschaftsunternehmen. Die müssen ja schauen, was kommt kohletechnisch rein.
Genau. Die UFC interessiert es nicht, wenn die Fans sagen, boah, voll geil, dass das Event stattfindet. Die UFC interessiert es auch nicht, ob die Leute sagen, wie könnt ihr nur? Die UFC interessiert es nur, ob die Leute einschalten und den Pay-Per-View auch schön kaufen. Das ist wichtig. Es ist nicht wichtig, ob die Leute jetzt die UFC loben oder kritisieren, weil davon kann die UFC halt nichts bezahlen. Klar.
Ja, aber wichtig halt, man muss im Gespräch bleiben. Man muss das, man muss die Pflanze gießen, damit sie wachsen kann. Und das machen sie natürlich jetzt. Sie bleiben im Gespräch. Dana White ist ja wirklich multimedial aufgestellt und ein Riesenthema mittlerweile in den USA oder weltweit teilweise. Deswegen, es ist ein schlauer Schachzug und ich bin gespannt, wie sich das in naher Zukunft jetzt entwickeln wird. Wobei, glaube ich, alle von uns generell gespannt sind, wie weit die Corona-Epidemie, Pandemie, scheiß drauf, wie man es nennen will, sich jetzt noch weiter auf uns ja, auswirken wird. Ganz interessantes Thema, aber auch gerade auch speziell im Sport, ganz klar.
Eben. Ich denke, tatsächlich würde ich damit auch wieder zum Schluss kommen. Das ist im Endeffekt auch das einzige Thema, was wirklich relevant ist, was die Leute beschäftigt. UFC 249, sehen wir das Event oder sehen wir es nicht? Von meiner Seite aus wünsche ich allen auf jeden Fall schon mal frohe Ostern. Feiert schön, habt schöne Feiertage. Natürlich den Umständen entsprechend, ganz klar. Und ja, Matthias, Schlusswort. Du weißt Bescheid, gehört dir.
Ich freue mich auf nächste Woche und ich hoffe, dass wir nächste Woche zu 100% über die Kämpfe reden können, unsere Prognosen abgeben können. Du wirst wie immer falsch liegen. Die Leute können sich schon mal darauf freuen. Und dann haben wir nach dem Osterwochenende endlich wieder Fights, über die wir sprechen können. Deswegen freut euch drauf. Ich freue mich drauf. Auch von mir natürlich ein schönes Osterfest. Bleibt gesund. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch mal bei uns auf Instagram vorbeischaut oder auf unseren YouTube-Kanälen. Immer gerne gesehen, wenn da mal ein Abo oder ein Like da bleibt. Damit könnt ihr uns supporten. Support ist kein Mord. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche. Alles Gute. Ciao.